Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 16.09.2009 ist Werner Levin. Liebe Hörerinnen und Hörer, immer am ersten Donnerstag und Mittwoch, Mitte des Monats, für Sie die Esperanto-Welle auf MB Radio Treff 88,0. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie recht herzlich aus dem Studio 1 von MB Radio Treff 88,0 zu unserer Sendung Esperanto-Welle. Heute ist die Themensendung dran. Im Studio sind heute Werner und Werner vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Wir begrüßen Sie also recht herzlich und wir haben heute folgende Themen vorgesehen. Ein Lehrgang über Esperanto an der Volkshochschule Neubrandenburg. Das Ratsgymnasium in Erfurt aus dem Jahrbuch, aus dem Schuljahrbuch. Ein sehr interessanter Beitrag aus unserer Sicht, weil er sich mit Latein und anderen Sprachen befasst. Und etwas über das Buch Patentraub 1945. Werner, also zum Lehrgang kannst du vielleicht am meisten sagen.
Liebe Hörer und Hörer, seit mehr als 20 Jahren liegt der letzte Lehrgang Esperanto an der Volkshochschule Neubrandenburg zurück. In diesem Jahr haben wir es wieder vereinbart, das heißt die Volkshochschule mit uns. Der Esperanto-Verein Neubrandenburg wird einen Dozenten entsenden, der einen Kursus anbietet für Anfänger zunächst. Das ist also wieder ein zaghafter Versuch, Esperanto an die Volkshochschule zu bringen. Und mal sehen, ob wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für diesen Kursus gewinnen können. Es sieht so aus, er beginnt am dem 22. September um 18.45 Uhr in der Volkshochschule an diesem schicken Gebäude, Bienenweg 01. Der ist also vom Rathaus, von der Bushaltestelle aus zu Fuß ganz gut zu erreichen. Und es gibt auch Parkplätze für Autos und auch Abstellplätze für Fahrräder. Warum machen wir das an der Volkshochschule? Natürlich könnten und haben wir als Esperanto-Verein auch Esperanto verbreitet in verschiedensten Methoden und Möglichkeiten. Aber wir versuchen das einmal. Die Volkshochschule wird also das so organisieren, dass jeden Dienstag, das Wintersemester über, um jeweils Dienstag 18.45 Uhr bis 20.15 Uhr dort Esperanto-Unterricht erteilt wird. Bitte melden Sie sich an der Volkshochschule an in Neubrandenburg. Telefon kann man heraussuchen aus dem Telefonbuch Neubrandenburg und meldet sich dort an bei Frau Schattenberg. Warum bieten wir das an? Erstens, wir möchten wieder, dass Esperanto publik wird über verschiedene andere Quellen. Das ist also die Volkshochschule. Wir haben auch Folgendes anzubieten, dass diejenigen, die Esperanto lernen möchten, lernen, egal wie alt sie sind. Und gerade für ältere Bürger ist das hochinteressant, mal eine Sprache zu lernen, die ich dann auch beherrsche, die ich also in der Grammatik, in der Orthographie, im Satzbau, in den Wortbildungssystemen genau begreife, das Phänomen Sprache, was ist eigentlich Sprache? Und die Sprache sprach die älteren Bewohner unserer Stadt und Umgebung an, weil sie ja durch dieses Lernen dieser Sprache Esperanto erst einmal sich nicht verlieren in Ausnahmen und Sonderregelungen und Komplikationen, sondern Esperanto ist eine glasklare, klar strukturierte Sprache. 16 Regeln gibt es nur. Zum Beispiel sagt das eine, die eine Regel, es gibt keine Groß- und Kleinschreibung. Oder es gibt keine Dehnungsbuchstaben. Jeder Buchstabe wird nur in einer Art und Weise ausgesprochen und geschrieben. Und so weiter. Das sind also Regeln. Oder ein Substantiv endet auf O. In dieser Weise hat man zuerst Regeln geschaffen. Man meine ich deswegen, weil der Prozess einer universellen Sprache über Jahrhunderte zurückliegt, aber vor etwa 120 Jahren hat das einer mal auf den Punkt gebracht. Und wenn also sich jemand beschäftigt mit der Sprache, wird er merken, wie einfach eine Sprache sein kann und wie präzise, wie vielfältig die Ausdrucksmöglichkeiten sind. Das Esperanto ist den Nationalsprachen in vieler Hinsicht überlegen. Dazu kommen wir dann aber später beim Kursus. Nur so viel, wer sich damit mit dieser Sprache beschäftigt und in diesen Kursus gehen möchte, ist herzlich willkommen. 22. September, Anmeldung über die Volkshochschule. Und wir sagen mal, der Werner sagt mal die Daten an, Telefonnummer.
Bei der Volkshochschule?
Ja, die stehen auf der ersten Seite ganz vorne.
Ach so.
Unten.
Ja, Volkshochschule Neubrandenburg, Bienenweg 1, Telefonnummer 0395 555 1155. Ich wiederhole nochmal. Neubrandenburger Vorwahl und 3 mal die 5. 1155. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie in Neubrandenburg wohnen, dann haben Sie auch eine Information bekommen als Heft, nämlich an alle Haushalte Neubrandenburgs ist das Programm im Herbstsemester 2009 der Volkshochschule der Stadt Neubrandenburg gegangen und dort finden Sie nochmal das, was Werner erzählt hat, die hauptsächlichen Daten auf der Seite 17.
Ja, dort steht also der Esperanto-Kursus
ja.
Und ich sprach die älteren Bewohner unserer Stadt an, natürlich für die Jugend genauso. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass wenn jemand als Schüler oder als Kind sozusagen noch vor der Schule zuerst Esperanto lernt, versteht dieses Kind viel schneller die weiteren Sprachen, die man dann noch erlernen soll und muss. Und das ist auch notwendig. Das heißt, dadurch, dass das Kind oder Schulkind, je nachdem wie alt man ist, wenn die erst einmal begriffen haben, was ist das eigentlich Sprache, können sie auf der Basis Esperanto viel schneller schlussfolgern, wie das System ihrer weiteren Nationalsprachen sind.
Ja, liebe Hörer und Hörer, wir kommen damit zu unserer ersten Pause, in der wir immer Musik senden. Ich habe hier heute mal eine für mich sehr unbekannte CD in der Hand. Da steht oben drauf der Name Bernstein, heißt die CD, und mit dem Untertitel Gloria und Halleluja. Und herausgegeben von der Preußischen Allgemeinen Zeitung. Und der erste Titel, den ich Ihnen spielen möchte, heißt Guter Mond, du gehst so stille.
Durch die Abendwolke
Ja, liebe Hörner und Hörer, ich habe das Lied auch mal gespielt, weil ich gestern Abend gerade gesehen habe, dass unser guter Mond kurz vorm Vollmond steht. Das ist wohl nur noch heute oder morgen, dann ist, glaube ich, die Vollmondphase erreicht. Das heißt also, wir stehen jetzt im Augenblick fast zwischen Mond und Sonne. Ne? Wenn wir den Vollmond sehen, haben wir den Mond ja im Rücken. Ja, liebe Hörer und Hörer, unser nächstes Thema nehmen wir jetzt, das Schulbuch aus Erfurt?
Ja, ein Schulbuch aus Erfurt vom Rass-Gymnasium, ja. Evangelisches Rass-Gymnasium. Und das Schulbuch Primas 2009 hat ein Kapitel und das heißt Besseres Sprachgefühl in Latein durch Esperanto. Und da hat der Direktor oder das Gremium der Lehrerschaft ein Argument ins Spiel gebracht. Und sie sagen, ein gängiges Argument für das Latein lautet, dass der Schüler durch die Beschäftigung mit der lateinischen Sprache sein Sprachgefühl schule. Was aber genau ist damit gemeint? Wir zitieren hier also immer noch. Und sie schreiben weiter, sehe man darin vor allem das Kennenlernen der Komplexität einer Grammatik, könnte man mit Fug und Recht auch das Russische als Alternative anbieten. Wobei vorauszuschicken ist, dass wir dabei immer in indogermanischen Kategorien denken. Sprachlogik ist nach wie vor eurozentristisch definiert. Das Türkische etwa als agglutinierende Sprache, also eine zusammenklebende Sprache, par Exzellenz ist viel stärker und hat polysynthetische Komponenten hinsichtlich größerer und größter Wortgruppen, böte ganz andere Einblicken in das Funktionieren von Grammatik und so weiter.
Ja, aber zu den Türkischen möchte ich gleich nochmal einfügen. Sie sagen an anderer Stelle auch, und das ist mir gar nicht so bewusst geworden, dass die Turksprachen, dazu gehört das Türkische ja, verbreitet sind vom Mittelmeer bis nach China, quer durch Asien. Also eine riesige Sprachgruppe. Und ich sage ja, das Arabisch, falls ich nicht, gehört sicher nicht dazu.
Nein, nein, das Arabische ist etwas ganz anderes.
Aber warum ist denn mein Mikrofon so leise? Das verstehe ich.
Ja, da müssen wir das nochmal nachregulieren.
Oh, das mache ich nachher, ja. Gut. Also, ich habe das auch so verstanden, in diesem Aufsatz wird gesagt, dass das Latein deshalb nur gelehrt wird, um den Schüler ein Sprachgefühl zu geben, also ohne praktischen Nutzen. Sie sollen es gar nicht als lebende Sprache anwenden, das ist ja gar nicht gedacht. Also wozu eigentlich, ist die Frage.
Ne? Ja, hinterfragt also das Gute, was darin steckt.
Ja.
Warum macht der Schüler das eigentlich? Und sagt eben,
warum muss er das machen?
Und warum muss er das machen? Natürlich muss er das machen.
Muss, ja.
Wenn das als Fach drin ist, dann muss man das auch machen.
Man kann wählen, glaube ich, zwischen Altgriechisch und Latein.
Ja.
Und die Wahl ist ja wohl nicht sehr groß, nicht?
Naja, es ist ein evangelisches Gymnasium.
Ja, ja.
Und wer evangelisch mal vielleicht Pastor studieren will, der muss das Altgriechisch können und muss Latein kennen, um eben die Urtexte zu lesen.
Ja, ja, es ist ja auch so, dass unser Sprach- und Kulturkreis, das kommt an anderer Stelle nochmal zum Ausdruck, ich will das mal so auch nur mit Städten ausdrücken, eigentlich reicht von Jerusalem über Byzanz, Athen bis nach Rom. Das ist eigentlich so ein Weg, über den zum Beispiel die Religion und auch viele andere Sachen zu uns gekommen sind. Ne?
Ja.
Ja. Und deshalb ist es natürlich auch gut, wenn wir Sprachen, die auf diesem Weg liegen und deren Wörter wir ja unbewusst in unserer Sprache haben, wenn wir diese Sprachen mit uns in den Sprachen befassen.
Ja, natürlich. Und er erwähnt auch, dass wir immer alles eurozentristisch sehen, dass wir also davon ausgehen, dass alle sich an uns messen müssen. Und die Eurosprachen sind natürlich weltweit verbreitet. In Süd- und Mittelamerika, das Spanische oder Portugiesische und das Englische weltweit. Aber es gibt natürlich auch Chinesen und es gibt auch Japaner und ihre Sprachen und daran sollte man auch denken und erwähnt auch ganz klar das Russische. Das Russische hat ja ein ganz modernes Alphabet, was übrigens viel besser wäre für viele Sprachen als das, was wir hier anwenden. Das lateinische Alphabet beispielsweise für unsere deutsche Sprache ist eigentlich ungeeignet.
Ja, ja. Bei uns ist es, wir haben uns eins zur Hilfe genommen, weil wir nichts Besseres gefunden haben.
Ja.
Also sagen wir mal für Deutsch.
Ja.
Während Russisch nachträglich der Sprache angepasst wurde, das Alphabet, nicht? Nachträglich.
Ja, ja.
Die Sprache war vorhanden. Jetzt sind da Mönche gekommen, wollen wir ganz grob sagen,
ja,
und haben gesagt, wir suchen mal ein Alphabet für eure Sprache.
Ganz genau. Ja. Und wir haben die Zischlaute alles in einem Buchstaben, in einem ein Zeichen, ein Laut.
Auf das Griechische gestützt, ne?
Ja, ja, zum Teil auf das Griechische und haben auch neue Dinge entwickelt,
ja, ja,
Method und Kyrill. Und naja, nun schreibt der Direktor weiter, oder dieses der Lehrkörper dieser evangelischen Schule: Der Lehrplan sieht dieses aber nicht als Ziel vor und viele Schüler werden auch überfordert, alles das, also alle Sprachen zu lernen, die wir erwähnt haben. Und außerdem stünde das Killerargument, wofür ist es gut, cui bono, im Wege. Latein hat eben nicht mehr die aktive und praktisch umsetzbare Rolle, die es in Europa durch Jahrhunderte erfüllte. Es ist besonders auch in Deutschland geschätzt, aber eben doch mit etwas schöngeistigem Beigeschmack. Und Latein wird nicht untergehen, das hat auch der Vatikan gesagt. Wir können Latein niemals fallen lassen, weil sonst unsere Schriften nicht mehr erschließbar sind. Wir brauchen, so sagt der Vatikan, eine ganz bestimmte theologische oder eine Elite von Theologen, die fließend und perfekt, wirklich perfekt, das Latein beherrschen, sonst sind unsere Bücher auf einmal alle im Original nicht mehr lesbar.
Ja, ja.
Und wir müssen dann auf englische Übersetzungen
zurück. Ja, 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 nämlich die Itala, nicht? Die erste lateinische Übersetzung der Bibel, nicht?
Ja.
Ist ja auch so ein Beispiel, nicht?
Ja, natürlich, aber das Original ist ja Hebräisch.
Beziehungsweise
das Alte Testament
Griechisch, das man sich
und das Griechische ist eben für das Neue Testament gewesen,
ja,
und dann wurde es ins Latein übertragen. Dann die Kirche, also die Kirche ist ja erst später gespalten worden, durch verschiedene Prozesse geht uns jetzt erstmal nichts an. Es geht um die Sprache. Na, jedenfalls beschäftigt sich das Gremium damit und führt ganz bewusst das Esperanto an und sagte, es gab also schon Ideen, eine universale Sprache zu schaffen, aber das hat alles nicht so funktioniert und plötzlich gibt es ein Latino della Democratia, ein Latein der Demokratie. Und dieses Latein der Demokratie wurde von einem jüdischen Augenarzt, Ludwig Lazar Zamenhof, 1887 in Polen herausgegeben. Es war die Plansprache Esperanto. Plansprachen sind konstruierte Sprachen, das hört sich erstmal so steril an, um alles in der Welt eine konstruierte Sprache, wir kommen dann aber nochmal darauf zurück, die keine Muttersprache ersetzen wollen. Das Esperanto will von Anfang an nicht andere Muttersprachen ersetzen oder beeinflussen oder wie auch immer an den Rand bringen, ganz im Gegenteil, sondern sie schützen. Dazu kommen wir dann aber, wie gesagt, später. Und er führt weiter aus, sondern es ermöglicht, dieses Esperanto, ein möglichst einfach erlernbares, auf neutraler Basis eine Kommunikation zwischen Menschen zu erleichtern. Neutral bedeutet, dass keine Sprechergemeinschaft bevorzugt wäre. Wie das ja ist, wenn, wie bei heute beispielsweise, ungerechterweise die englische oder die englischen Muttersprachler unwahrscheinlich bevorzugt werden. Und wenn jemand bevorzugt wird, wird jemand anders diskriminiert. Wir müssen einfach nüchtern feststellen, das ist jetzt unser Kommentar, wenn jemand bevorzugt wird, also die angelsächsischen Muttersprachler, dann werden andere diskriminiert, indem man sie auf zweite oder dritte Ebene stellt. Weiter aus dem Text. Als einzige Plansprache hat sich Esperanto behaupten können. Deswegen sagen wir, Esperanto-Freunde, unser Kommentar, Esperanto hat sich durchgesetzt. Das ist das ganz Wichtiges, was manche Menschen, wenn wir so am Infostand stehen, gar nicht verstehen können. Dann sagen wir, Esperanto hat sich durchgesetzt gegen alle möglichen neuen, anderen Vorschläge zu Plansprachen. Das ist die einzige, die sich zu einer lebendigen, weltweit verbreiteten Sprache durchgesetzt hat. Das hat auch die UNESCO schon mehrfach unterstrichen. Die UNESCO hat in mehreren Resolutionen Esperanto eindeutig hervorgehoben und alle Regierungen und Organisationen internationaler Art gebeten, doch möglichst viel Esperanto anzuwenden. Denn alleine in der EU, in unserem europäischen Reich der EU, wird werden Milliarden von Euros nur für die teuren Übersetzungsorgien, so schreibt das Blatt hier, ausgegeben. Man übersetzt also in alle möglichen Richtungen. Ich weiß nicht genau, aber eine polnische Delegierte, also die Parlamentarier in Europa, hat er errechnet, 600 verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten gäbe es derzeit. Und interessant jetzt für den Samenhof, so schreibt man hier in der evangelischen Schule, Samenhof hat von Anfang an bewusst auf alle Rechte an der Sprache verzichtet und sie sozusagen der Menschheit geschenkt. Somit bekommt jeder Mensch und jede Ideologie ein Instrument in die Hand und kann es bedienen. Auch das wird dem Esperanto oft angelastet. Ja, es gibt doch oder gab Kommunisten, die sich dem Esperanto, des Esperantos bedient haben. Oder Sozialdemokraten oder Katholiken oder ich weiß nicht wer. Nein, Esperanto ist neutral und jeder darf es nutzen. Jeder darf es nutzen. Ob er das im Sinne des Humanismus, im Sinne einer internationalen Völkerverständigung macht oder aus privatem Interesse, das ist ihm überlassen. Es gibt durchaus Unternehmer und Unternehmen weltweit, die Esperanto sehr erfolgreich anwenden. Ich denke dabei an die Brasilianer und ich denke an diesen japanischen Milliardär, der Esperanto unterstützt und auch Esperanto fließend spricht und so weiter. Natürlich gab es auch die Mao-Bibel in Esperanto, so steht es hier geschrieben. Und interessanterweise ist Esperanto unter Stalin und Hitler sofort verboten worden. Das war eines ihrer ersten Maßnahmen, obwohl sie ja so viel Sorgen um die Ohren hatten, diese beiden Diktatoren. Und aber als erstes mit wurde Esperanto verboten. Neben der KPD und später der Sozialdemokratie wurde bei
Hitler, alle Einrichtungen, Vereine und alles, was
alles
nicht
wurde,
genehm war, wurde,
alles wurde
was eventuell ein bisschen selbstständig.
Und Stalin nun hat natürlich nicht die hat aber alle ehrlichen Kommunisten. Stalin hat innerhalb seiner Regierungszeit, das sind ja einige Jahrzehnte, die gesamte Esperanto-Elite vernichtet. So, jetzt kommen wir aber weiter zu einer Pause.
Ich möchte aber abschließend noch mal einen Satz vorlesen hier, der zeigt, dass dass ein einzelner, ich nehme ja an, ein guter Sprachlehrer von diesem Gymnasium diesen Text verfasst hat und dass er in einem Satz noch mal sagt, was Esperanto alles kann. Er sagt hier Folgendes: Einem Ratsgymnasiasten, der neulich triumphierend mit der von ihm liebgewonnenen Ponz-Latein-Grammatiktabelle herumwedelte und leicht spöttisch fragte, ob wirklich all die lateinischen Formen Sonderzahl ihre inhaltliche Entsprechung in einer Esperanto-Form fänden, musste der Verfasser dieser Zeilen zu dessen Enttäuschung mitteilen, jawohl, das alles kann Esperanto spielen und noch viel mehr.
Ja.
Das ist ein Satz, der eigentlich die Meinung dieses Lehrers, der hat sich anscheinend sehr gut
Mit Esperanto beschäftigt.
Der hat sich William Olstedt hier, diese Tabelle entnommen, der hat sich ausführlich damit erfasst und als Sprachlehrer sofort erkannt, was in dieser Sprache steckt.
Ganz genau. Ja, es gibt ja, um mal abzuweichen von diesem Papier aus Erfurt, es gab mal einen Professor aus Paderborn, Professor Frank, der wurde beauftragt, das Esperanto zu widerlegen oder zumindest uns lächerlich zu machen. Und der Professor Frank ist seit Jahrzehnten eines der glühendsten Vertreter der Esperanto-Bewegung in der Wissenschaft, der also in der Sprachwissenschaft voll für Esperanto eintritt, nachdem er es studiert und gelernt hatte. Das aber gehört nicht zu dieser Schrift aus Erfurt, sondern nur so nebenbei.
Ja, nach der Musikpause werde ich noch kurz etwas zu der Schule sagen. Ich habe mich mal im Netz informiert, aber jetzt spiele ich mal erst den nächsten Titel aus der CD Gloria und Halleluja, die Lilien auf dem Feld.
Wer hat ihn
Liebe Hörerinnen und Hörer, auf NB Radio Treff 88,0 hören Sie eine Sendung der Reaktionsgruppe Esperanto-Welle vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Wir haben über das Ratsgymnasium, zuletzt über das Ratsgymnasium in Erfurt gesprochen, ein evangelisches Gymnasium. Ich habe mal im Netz geblättert, was habe ich kurz gesagt gefunden? Das Gymnasium existiert seit 1992. Die Gründung oder Wiedergründung wurde möglich, weil der evangelische Kirchenreich des Großkreises Erfurt beschlossen hat, oder des Großraums, die Trägerschaft für ein evangelisches Gymnasium zu übernehmen, aus einer alten Tradition heraus. Dieses ursprüngliche Ratsgymnasium, so hieß es aber damals aber nicht, sondern nur Schorla, wurde 1561 gegründet. Sein Sitz war bis 1820 im Augustinerkloster. Der Titel Gymnasium Evangelicum wurde erstmals 1624 verwendet, später bürgerte sich dann ein Gymnasium Senatorium, also Ratsgymnasium. Bis zur Schließung 1950 ist es geschlossen worden, bestand die Schule als humanistisches Gymnasium der Stadt Erfurt und jetzt besteht es natürlich wieder als evangelisches Ratsgymnasium. Ich habe mal weitergeblättert und gefunden, dort wird Schulgeld gezahlt, abhängig vom Einkommen und von der Kinderzahl. Und zwar ist das Schulgeld im Bereich von 0 bis 65 Euro monatlich. Schulträger ist der Kirchenrat des Großraums Erfurt. Und was habe ich noch gefunden? In diesem Gymnasium, weil es bei uns heute ja um Sprachen geht, gibt es 9 Lehrerinnen und 5 Lehrer, die Sprachen unterrichten, außer Deutsch. Das sind die Sprachen Latein, Altgriechisch, Französisch und Englisch. Es gibt insgesamt 50 Schüler, Lehrerinnen und Lehrer in dieser Schule und 600 Schüler. Das waren mal so ein paar Informationen zu diesem Ratsgymnasium.
Man kann also der evangelischen Kirche von Erfurt nur gratulieren, sowohl zu dieser Schule, zu diesem Gymnasium, als auch zu den Lehrern und zu diesem Buch dieser Schule. Und ja, damit schließen wir dieses Thema ab.
Ja, noch eine kurze Ergänzung. Inzwischen wollen Sie an dem Ratsgymnasium, habe ich glaube ich im Netz gelesen, auch einen Esperanto-Kurs einführen. Also außerhalb des schulischen Unterrichts.
Ne? Ja, das ist doch eine tolle Sache. Ja. Mehr möchten wir ja gar nicht.
Ja.
Ja, Sie schreiben hier, als Abschluss will ich das hier noch sagen, Esperanto ist eine Kultursprache. Nicht wenige Werke wurden und werden ins Esperanto übersetzt oder verfasst. Viele Werke sind also übersetzt worden. Durch den neutralen Charakter dieser Sprache ist zum Beispiel wie bei Englisch oder Französisch oder aber auch bei Deutsch im europäischen Raum gesichert, dass der Sprecher automatisch Hochachtung hat vor jeder fremden Kultur seines Gegenübers. Und das Internet tut für diesen Kulturaustausch auch sein Übriges, damit ist also gemeint, die Präsenz des Esperanto. Denn man ist niemals Gast in der Sprache, wenn man Esperanto spricht, sondern man ist immer zu Hause und man ist mit seinem Gegenüber immer auf der gleichen Ebene. Ja, damit haben wir Ihnen also eine Menge erzählt über Erfurt und vielleicht finden wir im Raum Mecklenburg, Raum Neubrandenburg auch eine so mutige Schule, die das dann eventuell noch nachvollzieht. So, Werner, nun müssen wir wohl wieder ein bisschen Musik machen.
Ja, das war eben...
Vielleicht sollten wir noch sagen, warum wir so diese alten deutschen Weisen bringen. Wir wollen ein bisschen Kontrast zeigen zu der allgemein üblichen Art und Weise der englischen Musik. Und da suchen wir manchmal eben doch sehr alte, aber sehr schöne deutsche Weisen aus.
Ja, und diese Titel passen eher zum evangelischen Ratsgymnasium heute, weil sie doch mehr, wollen wir sagen, christliche Lieder sind, die hier aufgeführt wird. Und das nächste Lied heißt dann Nehmt Abschied, Brüder. Liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen wie auch mir wird die Melodie dieses Liedes wohl bekannt vorgekommen sein. Ich kenne sie ja von Auld Lang Syne, dass die auf den britischen Inseln immer gesungen wird zu Silvester oder irgendwelchen anderen Abschiedsveranstaltungen. Und ich dachte damals in meinem jugendlichen Leichtsinn, als ich den Text gefunden hatte, ich könnte den im englischen Wörterbuch übersetzen, ist mir aber nicht gelungen. Ich habe dann eine Lehrerin gefragt und sie sagte mir, ja, da bist du auf Holzweg. Das ist sowas wie Gälisch oder so ähnlich.
Das ist eine keltische Sprache, kommt aus dem Keltischen. Ja, übrigens gibt es das auch im Esperanto. Ču ni desiru sen esper, sen esper al reven. Und ja, eine wunderschöne Sache, Werner. Und nun haben wir doch noch ein drittes Thema.
Ja, wir haben noch ein Thema, das basiert auf einem Buch von Friedrich Georg. Und das Buch heißt Unternehmen. Patentraub 1945 und es ist im J.K. Fischer Verlag erschienen und im Netz habe ich gesehen, dass es für 1980 zu bestellen ist. Aber dieses Buch hat einen sehr brisanten Inhalt, nicht für alle, für die Allgemeinheit, sondern für diejenigen, die davon betroffen sind, nämlich für die Vereinigten Staaten.
Von Amerika.
Ja, von Amerika.
Ja. Ja. Wir wollen hier also nichts von 1945 aufwärmen. Wir haben ja gerade vor einigen Tagen den bedauerlichen Jahrestag des Beginnes des Zweiten Weltkrieges gehabt, als Deutschland dann Polen angriff, zusammen mit der Sowjetunion Polen besetzt hat. Aber der Krieg hatte ja auch ein Ende und der Krieg hatte ja auch nach dem Kriege hatte Deutschland ja noch ein Weiterleben. Und interessanterweise, und das ist, was uns als Sprache berührt, ist, dass das Deutsche Reich, ich sag mal Deutschland, das Deutsche Reich von damals, ja nicht total jeder Einzelne ein Faschist war, aber es hatte, bedingt sicherlich auch durch diese kriegerischen Unternehmungen, aber es war nun mal so, eine Führung übernommen in fast allen Bereichen der Wissenschaft, der Technik und so weiter. Man hat also sehr, sehr viel Kraft investiert in allen Bereichen der Wissenschaft. Natürlich auch die anderen Staaten, das ist damit nun nicht anders gemeint, dass die nun nicht so waren, aber die USA schätzte auch heute noch ein, dass Deutschland damals einen Vorlauf hatte in der Wissenschaft von ca. 10 Jahren. Man war also auch in ganz einfachen Dingen viel weiter. Ob es eine Diode war oder andere Dinge oder Tonbandtechnik, die modernste. Dinge auch, die mit dem Kriege eigentlich gar nicht so direkt zu tun hatten. Aber was meinen wir damit? Wo berührt es uns als Sprache? Und zwar deswegen, die aus Deutschland mitgenommenen technischen Unterlagen und auch die Wissenschaftler, die dazugehören, das war ja ein Raub eigentlich, ein Diebstahl. Die haben ja nicht nur Kunstwerke entführt und so weiter, sondern eben, oder auch den Spionageapparat der Nazis, sondern sie haben auch eben die gesamte Technik und die gesamte Technologie, das gesamte Wissen, das war ja nun, Deutschland lag ja da nun wie ein Warenhaus, man musste nur mitnehmen, was man brauchte. Und man hatte auch Helfer, die dann genau gesagt haben, wo was ist. Nun stellte man fest, in den Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre, dass die Deutschen so viel weiter waren, wie wir sagten, etwa 10 Jahre, dass sie überall deutsche Ausdrücke hatten, sprachliche Formulierungen für die Bereiche der Wissenschaft. Und die US-Amerikaner mussten ein Wörterbuch erst einmal schaffen, das ist übrigens noch geheim bis heute, nach 60 Jahren, wo sie mindestens 40.000 deutsche Ausdrücke aus der Wissenschaft und Technik hatten und sie kannten dazu keine englische Entsprechung. Sie mussten also mit Hilfe der deutschen Wissenschaftler und der englischen sprachigen Wissenschaftler erst einmal ihnen erklärt bekommen, musste man ihnen erklären, was ist das eigentlich, was ihr da meint. Und so wurde also dieses Wörterbuch geschaffen. Der Autor dieses Buches, der Werner hat das schon erwähnt, dem ist nach wie vor ist nicht möglich gewesen, an dieses Wörterbuch und an andere Dinge heranzukommen. Sie sind nach wie vor, man überlege, nach 60 Jahren immer noch geheim. Und an anderer Stelle des Buches ist, sie haben noch viel Technik da und wissen gar nicht, was das eigentlich sein sollte, wozu die eigentlich da ist. Und das ist auch noch nicht erforscht.
Da ja, sind Sie noch als, nicht. Als Beispiel steht an irgendeiner Stelle, dass in einem der letzten Kriege hier im Nahen Osten die USA einen mit einer Gasturbine betriebenen Panzer eingesetzt haben. Und diese Gasturbine ist vor x Jahren in Deutschland mal schon entwickelt worden.
Ja.
Die ist eigentlich gar nicht so im Einsatz, ne, wie sie da benutzt wurde. Einmal nur als ein Beispiel.
Ja.
Und du sagtest gerade, dass sie das alles gemacht haben, das ist aber planmäßig geschehen. In der Rezension zu diesem Buch habe ich folgenden Satz gefunden. Tausende von US-Spezialisten kamen im Frühjahr 1945 dicht hinter der Front ins Reich und durchkämmten die deutschen Betriebe nach neuen Maschinen, Verfahren und technischen Erfindungen. Außer der vollständigen Wegnahme von hunderttausenden deutschen Patenten, Gebrauchsmustern und Entwicklungsskizzen nahmen die Amerikaner dazu noch tausende von deutschen Forschern, Technikern einfach mit, die dann jahrelang zur Forschungsarbeit und zur Bedienung der neuen deutschen Geräte in den USA gezwungen wurden. Ich sage, wir sprechen jetzt über die USA. Andere haben das sicher genauso gemacht. Besonders nämlich auch an, soweit sie es konnten und daran kamen, wollen wir sagen, die Russen, ne? Das kennen wir ja auch. Aber wir haben ja auch, ich habe auch mal die Biografie von Manfred von Ardenne gelesen, der ist ja auch mal unter einem Vorwand nach Moskau gebeten worden und als er da war, hat man ihm dann angeboten, eine riesige Aufgabe als Wissenschaftler zu übernehmen, nämlich die Trennung der, wie heißt es, der radioaktiven Materialien aus dem Erz, also die Isotopentrennung.
Denn wir wissen ja, dass die sowjetische Atombombe oder die sowjetischen Atombomben aus der DDR, das Material kam aus aus Wismut, aus dem Bereich Karl-Marx-Stadt. Und da haben deutsche Bergleute für die Sowjetunion das Plutonium gewonnen. Nicht?
Ja, klar. Alles und der Manfred von Ardenne wurde da auch, er sagte, er konnte das gar nicht ablehnen. Das war solche verantwortungsvolle und solche wissenschaftlich interessante Aufgabe, das zu machen. Da hat er nicht abgelehnt und er hat dann darauf bestanden, dass dann aber auch seine Familie hier, wenn er hier bleibt, kommt. Und da kommt natürlich folgender, da haben die gesagt, die Familie ist schon hier. Das war also geplant, die hätten ihn wieder zurückgelassen.
Ja, das ist, ich habe ja auch gesehen, auch zu DDR-Zeiten, Professor Ardenne war ja ein international, bis zu seinem Tode, ein international weit anerkannter Wissenschaftler. Ja, er sagte aber auch, man hat ihn angetragen, ich glaube, die Atombombe oder Wasserstoffbombe weiter zu entwickeln oder zu entwickeln. Und das hat er dann abgelehnt. Hat er gesagt, also wörtlich im DDR-Fernsehen, ich habe mir überlegt, wie antworte ich, ich will es nicht machen mit meinem Wissenschaftskollektiv. Wie kommen wir da raus? Und dann fiel mir ein, sagt er, es gab ja eine große Kathedrale in Moskau, die wurde, ich glaube, vom Ivan den Schrecklichen gebaut, als sie gegen die Türken mal gewonnen hatten. Und als der Baumeister fertig war, wurden ihm die Augen ausgestochen, damit er nicht nochmal so eine schöne baut. Und das fiel dem Ardenne ein. Und dann hat er gesagt, nein, so eine große Ehre, das könnten die Deutschen nicht machen. Aber bleiben wir mal jetzt bei dem Patentraum, Technologie, Sprache. Machen wir eine Musikpause und gehen dann wieder weiter.
Ach so, als nächsten Titel, was habe ich hier jetzt ausgesucht? Einsam bin ich.
Einsam bin ich wie ein Tier. Manchmal taub und manchmal blind. Hilfe kommt, steh ich zu dir. Sei bei mir, o Herr, sei bei mir. Ich bin schwach, doch stark.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle Ondo Esperanto vom Esperanto-Verein Nordbrandenburg. Sie finden unsere Vereinsseiten unter www.esperanto-nb.de. Hier am Mikrofon ist Werner und Werner vom Esperanto-Verein, die wir ja die Redaktionsgruppe bilden. Unser René ist nicht da, weil er hat Arbeit gefunden, sodass wir heute das zu zweit machen. Wir haben das Thema technologischen Diebstahl 1945 in Deutschland, aber es geht uns nicht um die juristische Sache, sondern um die Sprache. Und zwar hat man 1945 dann alles, was an Wissenschaftstechniken da war, mitgenommen in die USA zum Beispiel und hat festgestellt, dass die Deutschen, also das USA also die Meinung, sie waren, die Deutschen, etwa 10 Jahre in der Technologie und in der Technik voraus in vielen Gebieten. Und man musste erst einmal eine neue Übersetzung anfertigen von den technischen Begriffen aus Deutschland in der elektronischen Datenverarbeitung, in der Physik und alles das, was da so war. Und da geht es also um Tausende, Hunderttausende von kleinen Patenten und größeren Patenten. Und das ist also die Frage Sprache. Die Deutschen sind ja nun voller Inbrunst, wenn sie englische Worte verwenden dürfen. Und wenn das nicht ausreicht, dann werden von den Deutschen sogar pseudo-englische Worte erfunden, nur um das den Anschein zu geben, sie seien nun aus den USA gekommen, diese Begriffe. Und wir wollen den Deutschen eigentlich nur mal ein bisschen Mut machen und mal zu überlegen, beispielsweise in der elektronischen Datenverarbeitung, die gesamte Rüstungsindustrie des Deutschen Reiches, des Nazireiches, wurde zusammengefasst und ausgewertet und weiß ich was alles, man nannte das maschinelles Rechnen, damals natürlich mit Lochkarten und so weiter in Berlin, aber das war alles schon in die Praxis hineingeführt worden und umgesetzt. Und nur zur Sprache, man musste also 40.000 Begriffe aus der Technik, aus der Wissenschaft erst einmal ins Englische übertragen. Da geht es also nicht um Wortübersetzung von einem Wort ins andere, sondern dahinter stand ja, hinter jedem dieser Termini stand ja eine ganze technische, wissenschaftliche, ein Rattenschwanz sozusagen, den man mit einbringen musste. Und was also damals in deutscher Sprache da war, wurde ins Englische und das, wie gesagt, holen wir jetzt zurück, zumindest was damals die Technik besagte, und sind also sehr, also wir als deutsches Volk, ganz hin und her gerissen, dass wir eben diese ehemalig deutschen Begriffe nun wieder ins Englische tragen können. Und wie gesagt, das Makabre ist, dass die Deutschen, ich weiß inzwischen von einem Wörterbuch von etwa 10.000 pseudo-englischen Begriffen, die es in der englischen Sprache nicht gibt, die die Deutschen aber erfunden haben, um sich den Anschein zu geben, dass das eben amerikanisch ist, das Englische. Ja, das ist also die Frage. Interessanterweise, dieser Autor durfte an dieses Buch oder an diese Unterlagen immer noch nicht ran. Diese damals angefertigten Dinge, damit also die englischsprachigen Wissenschaftler damit weiterarbeiten konnten. Und das ist nach wie vor unter Verschluss. Warum, ist nicht bekannt. Und er schreibt dann hier, Lexika und Kompendien lassen den Eindruck entstehen, wie wenn es um die Erlernung einer ganz neuen Sprache gegangen wäre. Mit staatlicher Unterstützung sollte diese neue Technologiewelt der amerikanischen Industrie und der Technologieführerschaft der Welt ermöglichen. Trotz jahrelanger Versuche ist es dem Verfasser weder gelungen, ein Exemplar des deutsch-englischen Technologiewörterbuches einzusehen, noch das Kompendium über die deutsche Technologie aufzutreiben. Es entsteht der Eindruck, wie wenn alles vernichtet oder wahrscheinlich unter Verschluss genommen wäre, um keine unnötigen Fragen aufkommen zu lassen. Man ist also auch noch zu feige, sich zu bekennen, dass das so gewesen ist, wie es war. Und das ist das, was wir nicht gut finden. Und was wir mit unserer jetzigen Sendung eigentlich wollen, ist, dass die Deutschen mal nachdenken, sind wir nun wirklich dazu verdonnert, unterwürfig alle Dinge nachzuahmen, die gar nicht notwendig sind. Und das geht hinein bis in die Familiensprache, bis in die Alltagssprache, dass wir gar nicht mehr von Kindern sprechen und nicht mehr von Höhepunkten und so weiter und so weiter. Aber das ist noch ein Thema für sich, über das wir vielleicht auch mal reden.
Ja, ich möchte zum Abschluss noch mal darauf hinweisen oder mal hier vorlesen. Die Bundesrepublik Deutschland hat sich auch eigentlich so verhalten, dass die USA damals und heute keine Befürchtungen haben, dass Deutschland irgendwelche materiellen oder finanziellen Ansprüche stellt, denn die BAD hat nicht nur auf Rückforderungen verzichtet, sie hat auch keinerlei Anstrengungen unternommen, den Umfang des geraubten geistigen Eigentums festzustellen oder zu bewerten. Diesbezügliche Erkenntnisse liegen nicht einmal dem Deutschen Industrie- und Handelstag vor. Die BRD hat sich aber auch verpflichtet, keinerlei Einwände gegen die von den Siegermächten in der Vergangenheit oder in der Zukunft durchgeführten Beschlagnahmen deutschen Eigentums zu erheben.
Ja.
Und das steht drin im Pariser Abkommen von 1954 und 52.
Ja, das waren so sicherlich Bedingungen.
Ja.
Das war die Periode, als das damalige Westdeutschland, die damalige BRD, wollte integriert werden in den Westen, ja, unter Adenauer. Und da haben die jede Bedingung akzeptiert.
Für die Hilfe, die ja, sozusagen die BRD damals politisch und finanziell bekommen hat, haben sie gesagt, wir sind mit allem einverstanden, was wir wollen.
Ja, die Hauptsache ist, wir werden wieder aufgenommen in die westliche Gemeinschaft.
Ja.
Und vielleicht hat man sich da was vergeben. Man hätte auch mal handeln können, nicht?
Ja, na, das ist schwer zu sagen. Wir kennen ja die Einzelheiten nicht, die Einzelgespräche, die irgendwann zwischen solchen Politikern ja dazu geführt werden. Ne? Um so ein Abkommen zu erhalten, muss man ja gegenseitig sich vorher verständigen.
Ja, natürlich.
Und da sind eben solche Sachen geregelt worden. Das wollen wir nicht. Da müsst ihr still sein, würde ich sagen.
Ja,
ja, ja. Na gut, das liegt außerhalb unserer Sprachinteressen. Aber das Thema ist eigentlich sehr komplex und aber auch sehr interessant für technisch Interessierte oder überhaupt für interessierte Menschen. Denn nicht jeder wird heute das überhaupt interessant finden, was 1945 mal passiert ist. Ne?
Ja, das ist für die jetzige Jugend ja schon so weit weg.
Ja.
Nicht? Aber wie gesagt, wir wollen uns Deutschen und die Nordbrandenburger, die uns hören oder die durch unsere Netzseiten und unsere Radiosendungen sind ja alle aufgezeichnet und abgespeichert, eigentlich nur den Mut machen, seid ein bisschen selbstbewusster, überlegt ein bisschen mehr, muss das alles so sein, wie es zurzeit läuft, sprachlich gesehen in Deutschland und mehr eigentlich nicht. Ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, Souveränität, ohne sich über andere zu erheben.
Ja, ich habe es vor ein paar Tagen mal versucht und beim Zeitunglesen mir solche Wörter, die auf das Englische direkt basieren, zu markieren und dann zu sagen hinterher, welches deutsche Wort habe ich denn dafür? Da bin ich bei manchen Stellen zu den Schwierigkeiten gekommen.
Ja, soweit ist es. Das will man ja damit. Nicht?
Ja, ja,
es gibt da einen Professor, der ist aus Greifswald, der sagt, das ist eine Bereicherung der deutschen Sprache, wenn wir nicht mehr Kinder sagen, sondern Kids, wenn wir andere Dinge...
Wobei Kids auch ein Slangwort ist, also keine Regel. Eigentlich heißt es ja
Child. Ja, das kommt noch dazu. Ja. Das ist dann zum Thema wieder der pseudo-englischen Worte, die Deutschen erfinden. Also das ist ganz verwerflich. Aber das ist ein Thema für sich. Damit beschäftigt sich auch der Verein Deutsche Sprache e.V. Aber da kommen wir vielleicht in einem der anderen Sendungen wieder drauf zurück.
Ja, ich mache mal wieder eine Musikpause, oder wir, und spielen das nächste Lied, Einen goldenen Wanderstab. Ich weiß nicht, was das ist. Ich bin auch gespannt, das mal zu hören.
Einen goldenen Wanderstab, ich in meinen Händen hab. Auf dem Himmel ist der Weg, nach dem Himmel zeige Weg. Dieser Stab, er ist mein Glaube, stark und mächtig stützt er mich. Bringt auch Leid und Seele sich, auch in Grauen baue ich. Und ein Engel freut sich mit, meines Gottes eben dir, wohnt in meiner Seele hier, lenke ich wie Gottes Lied. Der Engel ist die Liebe, alle Menschen macht sie reich, alle Brüder, alle gleich, führt sie all zu Gottes Reich. Und am Himmel hell und rein steht ein Sternlein, das ist mein. Singt und lächelt mir mit Lust, gibt mir Worte meine Lust. Dieses Sternlein ist die Hoffnung, durch den Gräber Nacht und Grauen, führt es in den Vertrauen, zu des Himmels irgendwann. Dieses Sternlein ist die Hoffnung, durch den Gräber Nacht und Grauen. Nacht und Raum für den Frieden vertrauen zu des himmeligen Raum, zu des himmeligen Raum, zu des himmeligen Raum, zu des
himmeligen. Das war ein wunderschönes Lied. Liebe Hörer und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle, Ondo Esperanto vom Esperanto-Verein Brandenburg. An den Mikrofonen ist Werner und Werner und wir haben unser Programm schon fast beendet. Wir erinnern nur noch einmal an den Kursus für Anfänger, der an der Volkshochschule in Brandenburg beginnt. Telefon in, zur Anmeldung, ich hoffe, dass sich viele, viele Hörerinnen und Hörer anmelden, ist Brandenburg 555. 1155, das Telefon, oder die Netzadresse VHS, dann diese Schnecke, neubrandenburg.de, da kann man sich also auch anmelden. Das heißt also, VHS ist die Volkshochschule. Der Kursus beginnt am 22. September um 18.45 Uhr. Er wird dann für das Semester durchgeführt bis zum Februar zunächst. Das Lehrmaterial wird zur Verfügung gestellt, also zum Einstand. Das geht nachher weiter, aber erst einmal zum sich zum Anfreunden mit der Sprache. Derjenige oder diejenige, die teilnehmen wird an diesem Kursus, wird nach diesem halben Jahr wirklich Esperanto sprechen können, verstehen können, lesen können. Natürlich noch nicht perfekt, natürlich noch nicht so, wie dass man das fließend kann, aber ich bin, oder diese Person ist dann in der Lage, alles zu tun, was man mit einer Sprache eigentlich tun kann. Und das habe ich erwähnt. Nebenbei gesagt, das ist ein wunderbares Gedächtnistraining für diejenigen, die nicht mehr zu den jungen Jahrgängen gehören. Und sie werden die unwahrscheinliche innere Freude haben, dass man sagt, jawohl, ich habe es verstanden, ich kann eine Sprache erlernen, auch wenn ich nicht mehr so ganz jung bin. Und den Jungen rufen wir zu, die uns hören und Interesse haben, dadurch, dass ihr diese Sprache kennenlernt und erlernt, werdet ihr merken, dass man andere Sprachen, die auch auf euch zukommen, dass ihr sie viel besser versteht und viel besser dahinter kommt, was das ist, eigentlich Sprache. Und da erinnern wir an die evangelische, an das evangelische Gymnasium in Erfurt, das hat ein Papier entwickelt und hat sich eindeutig für Esperanto ausgesprochen und empfiehlt also, wer also eine Sprache verstehen will und andere Sprachen erlernen möchte, möge zuerst noch Esperanto lernen, um zu begreifen, was ist das eigentlich, eine Sprache. Ja, dazu können wir Sie nur einladen, Volkshochschule Neubrandenburg, sofort anmelden, 22. September 1845, Bienenweg 01, dieses wunderschöne Gebäude, und dort werden Sie uns finden.
Ja, wir sind am Ende unserer Sendung Esperanto-Welle über NDR Radio Treff 88,0. Wir wiederholen diese Sendung am 20.09. um 17 Uhr und wir planen die nächste Sendung Esperanto-Welle für den 1.10. Rana, unser erster Donnerstag ist nächstes Mal oder sogar der erste, für den 1.10. Also.
La santa signo dell'espero collectiges massai batalanzoi kai rapide descas la afero.
Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle war Werner Levin.
Muroi de la Esperanzoi konquistaras muroi de miliaroi inter la popoloi dividitai fecit saltos la obstinae varoi. Tana sancha amo dispatitai.